Voetballerij.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keep Talking, dem Podcast für Fans der Carolina Panthers oder die es noch werden wollen. Mein Name ist Moritz Heist und mit mir dabei ist Kai Beuchling. Hallo.
Moin.
So, wir starten voll und ganz motiviert in die Offseason 2024 und harren der Dinge, die da kommen. Wir haben uns entschieden, unter alles andere einen Schlussstrich zu machen. Wir könnten jetzt auch die ganze Offseason damit verbringen, nochmal alles durchzusprechen. Wo sind die Fehler gemacht worden? Welche Verpflichtung war ganz mies? Welcher GM ist schuld daran? Wir schauen jetzt nach vorne, denn alles andere hat keinen Sinn mehr.
So sieht's aus. Wir können nur nach vorne gucken und haben Spaß dabei. So nämlich.
So, wäre ja auch wichtig, dass man mal wieder Spaß dabei hat. Und ja, müssen wir einfach jetzt nach vorne gucken und lassen den ganzen Kram und diese Katastrophensaison mal wieder hinter uns. News gibt es noch nicht so viele, denn die Panthers sind natürlich immer noch auf der Suche nach einem Head Coach und nach einem General Manager. Gerade wird so ein bisschen diskutiert, was denn nun klüger ist, zuerst den Head Coach oder den General Manager einzustellen. Aber die grundlegende Frage ist natürlich trotzdem, wer macht's? Es laufen noch Interviews, Kai. Bist du gerade auf dem neuesten Stand? Was schon alles passiert ist jetzt gerade in der letzten Woche, als wir das letzte Mal gesprochen haben?
Ja, tatsächlich ja. Ich habe mal mir rausgesucht, beziehungsweise ist ja nicht so schwer, aber mal für euch geschaut, wen wir jetzt alles weiterhin interviewt haben und da sind noch drei Interviews dazugekommen, nämlich in dieser Woche den Rams Defensive Coordinator Raheem Morris, Dolphins Offensive Coordinator Frank Smith und den Cowboys Defensive Coordinator Dan Quinn, den haben wir glaube ich gestern zuletzt interviewt für die Stelle des Head Coaches.
Genau, es gibt auch mittlerweile einen wunderbaren Tracker auf panthers.com, wo sie nochmal was dazu schreiben und auch so ein bisschen steckbriefartig nochmal die Leute vorstellen, die sie interviewt haben. Denn sind wir ehrlich, wer kennt schon alle Koordinatoren von anderen Teams, wenn es jetzt nicht diese etwas größeren Namen sind wie Dan Quinn oder diese Headcoach-Kandidaten, beziehungsweise die schon mal Headcoach waren, da hat man ja unter Umständen eine Verknüpfung zu dem Namen oder eine Vorstellung, aber natürlich bei den ganzen Koordinatoren vermutlich eher weniger. Kann man aber nochmal gucken. Es nimmt Fahrt auf, ne? Auch bei den anderen Teams. Ich glaube, ne, heute ist der 18. Januar, wir nehmen am Donnerstagmittag auf. Vielleicht klärt sich's schon nächste Woche, ne? Also irgendwann müssen sich die Teams ja auch entscheiden. Das hängt natürlich noch viel dran, ne? Jetzt nach dem 21. Januar, ne? Weil da eben nochmal das spezielle Datum ist für die Trainer, die noch in den Playoffs spielen. Das wird dann eventuell nochmal interessant. Aber wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen, was für eine Persönlichkeit wir uns irgendwie wünschen. Aber grundsätzlich sind wir uns ja auch einig. Im Prinzip ist uns ja, also uns beiden jetzt erstmal total egal, wer da kommt. Hauptsache es führt zu irgendwas.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du trotzdem, also nur so, gibt ja auch so Bauchgefühle oder so Sympathien, hast du irgendwie so eine Top 1, 2, wo du sagst, ja, die fände ich irgendwie cool, so, wenn das die wären?
Ja, hat sich im Grunde genommen gar nicht so groß verändert, ne? Ich würde es weiterhin ziemlich cool finden, wenn der bei allen gehandelte Ben Johnson werden würde, weil ich das einfach beeindruckend finde, dass er letztes Jahr zurückgetreten ist sozusagen von seinem zweiten Interview und das gar nicht mehr geführt hat und gesagt hat, nee, ich bleib jetzt hier Offensive Coordinator bei den Lions. Und insgesamt, was der da ja hingestellt hat, ist ganz schön spannend und interessant. Gleiches gilt dann jetzt letztendlich auch für Bobby Slowick, den Offensive Coordinator der Texans. Auch das ist ja ziemlich beeindruckend, was der da veranstaltet hat. Insofern wäre das auch so ein Kandidat, den ich mir gut vorstellen kann.
Ich habe mich so ein bisschen auf Todd Monken irgendwie konzentriert. Ist schon auch ein bisschen eine ältere Persönlichkeit, hat ein bisschen Erfahrung, ne? Der Ravens Offensive Coordinator. Das könnte irgendwie so eine interessante Mischung sein, ne? Also wie gesagt, das ist alles total subjektiv, was wir da herbeireden. Das finde ich irgendwie eine ganz interessante Personalie.
Mhm. Genau, also in dem Zusammenhang, weil wir jetzt ja sehr viel lesen, hören, dass es bitte ein offensive-minded Coach sein soll, habe ich vorhin noch was Interessantes aufgeschnappt, nämlich weißt du, welcher Offensive Coordinator aktuell am längsten in seinem Amt ist und wenn ja oder wenn nein, weißt du, wie viele Jahre das sein mögen? Steht tatsächlich auch in unserer Liste.
Ach ja, dann hätte ich einen anderen auf dem Schirm gehabt. Ist es Todd Monken?
Nein.
Ah ja, sondern?
ich möchte erstmal mit der zweiten Frage dann vielleicht anfangen. Also,
wie viele Jahre?
Genau, wie viele Jahre ist der längste OC im Amt? In der Liga, in der NFL?
Eine interessante Frage, aber wahrscheinlich dann sowas wie, ist ja dann wahrscheinlich was Besonderes so ein bisschen, ne? Kommt danach ein Gap, weißt du das? Oder,
Nee, weiß ich nicht, aber es wird kein großes Gap sein, um dich schon mal auf die richtige
Sagen Kurve. Sagen wir mal, ich sag mal 6, 7 Jahre.
Ja, 5 Jahre okay. Tatsächlich. Und das ist Brian Callahan von den Bengals.
Ja, ne, es macht so 5 Jahre macht so ein bisschen Sinn, ne, wenn du dann überlegst, wenn du nach 5 Jahren nicht irgendwie so diesen messbaren Erfolg irgendwie hast und dann ja auch, ne, aufgrund, keine Ahnung, Rookie-Verträgen dann deinen natürlichen Rebuild irgendwie einleitest, wird ja in der Regel dann auch eine neue Offense installiert, ne? Und ich meine, es gibt sehr wenige Headcoaches, die so unfassbar lange im Amt sind, jetzt mal abgesehen von Leuten wie Bill Belichick oder so, ne? Oder
genau. Ja. Aber gerade da hätte ich halt, also mich hat es trotzdem überrascht mit den 5 Jahren, weil, ne, Bill Belichick war, glaube ich, 23 Jahre, 24 Jahre irgendwie so bei den Patriots oder so. Da hätte man jetzt von ausgehen können, dass, oder ich bin immer davon ausgegangen, dass es mit Sicherheit auch irgendwelche Koordinatoren gibt, die schon ewig lange im Amt sind und sich da einfach wohlfühlen und bewiesen haben, dass sie da immer wieder was Neues, Gutes aufbauen können. Aber, und das ist ja auch dann wieder der richtige Punkt, die werden natürlich dann eher weggeschnappt von den anderen Teams als möglicherweise Headcoaches oder so. Die erzeugen dann natürlich auch entsprechend Aufsehen. Mich würde an der Stelle natürlich, weil es mir so gerade einfällt, natürlich dann auch der Gegenpart dazu interessieren. Also wenn jemand weiß, das habe ich nämlich nicht finden können, wer der älteste, also am längsten im Amt seiende DC ist, wäre das ja vielleicht mal ganz interessant zu vergleichen irgendwie. Ob das tatsächlich gerade irgendwie wirklich der Fokus, also wir wissen ja, der Fokus liegt letztendlich auf wirklich Offensive Coaches. Ob das aber da auch mit reinspielt oder ob es irgendwie vielleicht einen DC gibt, der irgendwie besonders lange jetzt schon irgendwo im Amt ist oder so. Mich hat's überrascht. Ich hätte gedacht, dass es da auf jeden Fall jemanden gibt, der da auf alle Fälle länger irgendwie schon schon die Geschicke in einer Offense leiten darf.
Ich habe an der Stelle, das kann ich hier dann nochmal ergänzen, ich hatte da letztens auch was dazu auf Twitter geschrieben, habe mich dann aber da dagegen entschieden, da weiter zu argumentieren, weil die Antworten sehr, nicht wirklich weiterbringend waren. Ich habe einen Artikel gefunden, der ist jetzt schon ein bisschen älter, also was heißt ein bisschen, ich glaube ein Jahr oder so. Da wurden alle Coaches, also alle Head Coaches, je nachdem, ob sie als Offensive Coach oder als Defensive Coach gelten, verglichen, beziehungsweise mit den Rookie Quarterbacks, die sie hatten. Weil, also, und das ist ja auch dieses Narrativ, was ja in den letzten Jahren, zumindest so wie ich es wahrnehme, immer gerne erzählt wird, ja, der Rookie Quarterback braucht unbedingt einen offensive-minded Head Coach und eben keinen defensive-minded Head Coach. Das ist natürlich alles sehr, sehr verkürzt, ne? Weil, also es kommt zum einen ja auch auf Koordinatoren drauf an, aber ich glaube trotzdem, dass man dieses, man kann es nicht so ohne weiteres sagen und man kann es auch nicht vergleichen, denn da wurden, glaube ich, dann alle Rookie-Quarterbacks seit 2010 oder 11 bis 22 verglichen und was, je nachdem, wie man jetzt Erfolg misst, ne? Also ich würde es jetzt vereinfacht sagen, in Win or Loss ist es sehr, sehr ausgeglichen. Sind ein bisschen unterschiedlich, wo diese Rookie-Quarterbacks, an welcher Position die geholt werden. Das weiß man ja auch mittlerweile, die wenigsten, die so super hoch Top 5 gegangen sind, sind immer die erfolgreichsten. Aber das sind so viele Faktoren. Ich fand diesen Bericht nur sehr, sehr erhellend, um einfach mal so ein bisschen von dieser einfachen Denke irgendwie mitzuhängen, die ja hauptsächlich natürlich in den sozialen Medien sehr viel gespielt wird. Es ist einfach nicht so einfach, wollte ich damit nur sagen.
Ja, es ist nicht einfach.
Ich habe noch eine Frage, das fällt mir gerade so auf, wo wir über diese ganzen Namen geredet haben. Also mir ist ja ein Name in der gesamten Headcoach-Diskussion in der NFL ja noch überhaupt nicht untergekommen. Und das finde ich total verrückt, weil der seit Jahren eigentlich immer als der Headcoach gehandelt wurde und er es nie wurde. Du weißt, wen ich meine.
Ja, Eric Bieniemy.
Genau. Was ist denn mit dem? Meinst du, der hat in Washington schon mit neuem Owner und neuem General Manager schon irgendwie Übereinkünfte? Oder sollten sie keinen guten Kandidaten finden, dass er es dann übernehmen kann? Also ich finde es hochinteressant, dass er überhaupt nicht gehandelt wird.
Ja, ich bin der Meinung, ich habe tatsächlich irgendwo, aber das kann auch sein, dass ich das irgendwie falsch aufgeschnappt habe oder so, oder nur am Rande. Ich bin der Meinung, ich habe am Rande irgendwo gelesen, dass die Falcons angefragt hätten, ihn zu interviewen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der Tatsache entspricht oder der Wahrheit entspricht. Aber du hast recht, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass der jetzt komplett durchs Raster irgendwie fällt. Mittlerweile müsste er auch von fast jedem Team als Headcoach einmal interviewt worden sein.
Absolut.
Würde dann vielleicht aber auch die Richtung dann zeigen, ne? Vielleicht hat er wirklich keine Ambition, Headcoach zu werden, weil er sich als Offensive Coordinator wohlfühlt und möglicherweise ist genau das sein Problem, will ich es jetzt nicht nennen, aber vielleicht ist es genau gerade das und dass deswegen die Teams dieses Jahr auch gar nicht sich bemühen, ihn zu interviewen, weil sie wissen, nö, der ist als Coordinator einfach ganz froh. Also fände ich spannend, auch gerade was die Commanders angeht, ob er dann da vielleicht doch die Chance mal ergreift, weil, also wenn nicht jetzt, wann dann, ne?
Je nachdem, wer auch bei den Commanders dann Headcoach wird. Aber das sind andere Teams, die sollen uns erstmal nicht interessieren. Zur General Manager Suche gibt es jetzt nicht so wirklich viele Updates, aber das haben wir letzte Woche ja auch schon besprochen, das macht wenig Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil das in keiner Welt beurteilbar ist, von außen und von uns sowieso nicht, was da Sinn oder Unsinn macht. Das Einzige, was interessant sein könnte, aber das wissen wir erst, wenn es soweit ist, ist wie gesagt, wie sieht diese Führungshierarchie aus in der Franchise? Wie wird das umgebaut? Na, wollen sie irgendwelche modernen Ansätze haben? Irgendeine Mischung zwischen Headcoach, GM oder die GM-Position auf mehrere Leute aufteilen. Da gibt's ja die verschiedensten Modelle, ja auch bei verschiedenen Teams. Das wird dann letztendlich das Interessante sein. Aber natürlich am Ende zählt erstmal der sportliche Erfolg, beziehungsweise der mutige Aufbau.
Ja.
Genau, wir haben euch aufgerufen, uns doch für den Start in die Offseason ein paar Fragen zu schicken. Das haben wir diese Saison überhaupt nicht gemacht, aber ganz ehrlich, da gab es auch nicht so viel zu fragen.
Ja, letztendlich nicht.
Es gab jetzt tatsächlich relativ wenig Fragen zu General Managern und Head Coaches. Finde ich ganz gut, weil ich hatte schon Angst, dass 20 Fragen kommen mit wer wird General Manager oder Head Coach, die in keiner Weise seriös beantwortbar sind. Wir haben dann jetzt auch ein bisschen was zusammengefasst, damit es thematisch passt, aber würden da ganz gerne einsteigen und zwar mit euren Fragen. Wie wollen wir das machen, Kai? Magst du anfangen, eine vorzulesen und dann machen wir das im Wechsel? Dann hören die Leute auch immer schön ausgeglichene Stimmen und schlafen nicht dabei ein.
Das können wir sehr, sehr gerne machen. Dann beginnen wir mal mit der Frage, die wir hier ganz oben haben. Das ist eine Frage von unserem Stammhörer Schwabenpanther. von Twitter und der fragt, wie sicher seid ihr beiden euch von 1, große Zweifel, bis 10 absolut überzeugt, dass wir mit Bryce Young unseren Franchise-Quarterback gefunden haben? Wie sicher sind wir, Moritz?
Also Sicherheit und Wunschdenken und oder Wunschglauben, ne, gehört da natürlich unfassbar dazu. Also das, und da würde ich jetzt mal für dich mitsprechen, dass wir uns es absolut wünschen, dass er es ist, ist natürlich klar. Dass er es von der Persönlichkeit her ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Dass er die Toughness mitbringt auch. Mhm. Aber alles andere wäre jetzt, ich müsste mich jetzt wahrscheinlich, also ne, ich bin Bryce Young Believer, mir bleibt auch nichts anderes übrig die nächsten Jahre. Ich nehme jetzt meine 7. Das ist zwar schon für meine Verhältnisse schon wahrscheinlich sehr optimistisch, aber ja.
Ich dachte, da kann ich jetzt irgendwie mit punkten, weil bei mir wäre es tatsächlich auch irgendwie so im Bereich 7-8. Restzweifel sind ja mit Sicherheit immer noch da. Alles, was du gesagt hast, ist in jedem Fall richtig. Toughness, Personality und so, das sind alles Sachen, die er definitiv hat, um ein Leader zu sein. Das ist er jetzt ja auch schon im Lockerroom und so. Also das passt, glaube ich, alles so ziemlich gut. Die Spielanlage hat er uns gezeigt, dass er es kann. Aber so richtig kann man es natürlich nicht beurteilen, weil er einfach niemanden hatte, zu dem er den Ball wirklich werfen konnte und keine O-Line, die ihn beschützt hat. Insofern konnte man in diesem Jahr leider überhaupt nicht sehen, wie es da um ihn bestellt ist. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit aber auf alle Fälle schon schlechtere Quarterbacks gesehen, nicht bei uns, sondern die als First Overall oder halt in der ersten Runde gepickt worden und zukünftige Franchise-Quarterbacks sein sollen. Die Jets haben da zum Beispiel ein sehr, sehr gutes
Händchen. Der fiel mir jetzt auch als erstes ein, tatsächlich.
Ja, genau. Also das ist, die haben ja einfach sehr häufig sehr daneben gegriffen. Ich glaube, da würde ich sagen, sogar relativ sicher sagen, um mal so ein Hot-Take rauszuknallen, so wird Bryce Young nicht enden. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür hat er mir in seinem ersten Jahr schon zu viel gezeigt an Anlage und an, ja, wie gesagt, Personality, Toughness, alles, was man so braucht, um ein Franchise-Quarterback zu sein.
Ergänzend an der Stelle, wir haben uns gestern ja privat ausgetauscht und sind ja da auch immer wieder hängen geblieben an mit, oh mein Gott, war diese Saison scheiße und furchtbar und alles zum Vergessen. Ich hatte vor ein paar Tagen, glaube ich, hatte ich auf Twitter ein Video geteilt, wo jemand alle Drops der Wide Receiver bei Pässen von Bryce Young zusammengeschnitten hat. Das sind 2 Minuten lang ja fallen gelassene Pässe von relativ fangbaren Bällen. Das ist schon so, puh, ich glaube, der Tweet war irgendwie überschrieben mit hier Bryce Young and his weapons around oder irgend so. Kann ich vielleicht nochmal raussuchen. War schon schlimm. Und dann habe ich gestern Abend, nachdem wir gesprochen hatten, mal geschaut, was passiert denn, wenn ich bei YouTube Bryce Young Highlights 2024 oder 23 eingebe, um eben keinen Alabama-Take zu bekommen, Tape. Und ey, ich habe total viel vergessen von dieser Saison. Also sie zeigen nur Pässe und nur Touchdown-Pässe 20 Minuten lang. Da waren Szenen dabei, ich kann mich an die gar nicht mehr erinnern. Viele Spiele, wo sie 15 Minuten lang super gut waren, gegen die Dolphins das erste Viertel, das weiß ich noch, oder auch gegen die Saints, waren schon tolle Sachen dabei, stellenweise. Und das sieht natürlich zusammengeschnitten dann natürlich auch sehr schön aus, auch bei einem katastrophalen Spiel. Aber er kann schon Quarterback in der NFL spielen, bin ich mir sicher. Mhm.
Ja, gut, also.
Um die 7 nochmal zu unterstreichen.
Ne? Also, du hast schon recht, man kann da sehr gut aussehen, in so einem Highlight-Video, was zusammengeschnitten ist. Aber, ich bin mir auch sicher, dass ich sehr, sehr viel vergessen habe, nachdem wir da gestern gesprochen haben und ich gesagt habe, also an Highlights kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das würde ich gerne mal sehen. Such doch das Video lieber mal raus.
ich stelle es dazu in die Shownotes.
Ja, genau. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Und ich kann es mir aber trotzdem, wie gesagt, genau vorstellen, dass er tatsächlich ein Quarterback zumindest in der NFL sein kann. Ich hoffe bei uns, ich hoffe, dass er unser Franchise-Quarterback wird und das genau bestätigt, ja.
Dann gehen wir weiter zu Daniel Knöss mit vielen S. Hat bei Instagram gefragt, wäre es besser gewesen, Bryce Young erst hinter Andy Dalton lernen zu lassen? Siehe Jordan Love bei den Green Bay Packers, die ja ein Überraschungsspiel jetzt in den Wildcard Playoffs hingelegt haben, wo ja alle nur mit offenem Mund da saßen. muss man ja wirklich anerkennen. Also grandioses Spiel von ihm und von den Packers. Gut, grandios mieses Spiel von den Cowboys, aber das soll es ja nicht schmälern, die Leistung. Ja, ich meine, gab es in der Vergangenheit ja auch, ne? Jetzt davor war das immer der Mahomes-Vergleich, der das erste Jahr nicht gespielt hat. Wie sehen wir sowas, Kai?
Also erstmal zu Jordan Love und den Packers. Das ist unfair, weil die Packers kennen es ja gar nicht, einen schlechten Quarterback zu haben. Das ist ja so gemein, einfach wenn man sich da mal überlegt, dass da einfach Brett Favre danach der verrückte Aaron und jetzt Jordan Love dann spielen, der ja auch sich wirklich gut entwickelt hat. Also das ist Chapeau, liebe Packers. Ziemlich cool. Ja, wie sehen wir das? Ich habe da eine relativ eindeutige Meinung zu, nämlich du lernst, wenn du auf dem Feld stehst. Und was hätte es gebracht, wenn wir Andy Dalton hätten spielen lassen und Bryce Young am Rand gewesen wäre? Klar hätte er sich so ein bisschen abgeguckt, wie die Abläufe in der NFL sind, aber ich glaube, dass Bryce Young tatsächlich ziemlich weit ist, was genau sowas angeht. Es geht ja auch die Tendenz scheinbar immer mehr dahin, den designierten Franchise-Quarterback dann auch wirklich von Anfang an spielen zu lassen. Anthony Richardson fällt mir dabei ein. Das ist ja der am nicht weitesten angeblich sein sollte. Der durfte aber auch direkt von Anfang an spielen, was sich ja eigentlich als gut herausgestellt hat, außer dass er sich verletzt hat natürlich. Und ich finde, ich glaube, dass tatsächlich Bryce Young eine ganze Menge aus dieser Saison mitnehmen kann und gelernt hat. Ich glaube, dass er mental stark genug ist, um die auch abzuschütteln. Und er hat uns Fans vor allem auch gezeigt, wie er mit Sachen umgeht, wie tough er halt einfach ist. Ich glaube, in der Saison hätte auch Andy Dalton natürlich hinter der O-Line und mit den Receivern nicht sehr viel besser ausgesehen. Und die Schreie wären sowieso nach Spieltag 2 oder 3 sehr, sehr groß gewesen, dass doch bitte jetzt endlich Bryce Young reingeschmissen werden soll. Hätte also überhaupt nichts verändert oder gebracht, außer dass die Stimmung, wenn Young jetzt komplett auf der Bank gesessen hätte und wir vielleicht dann, ja weiß ich nicht, 3 Spiele gewonnen hätten oder auch bei 2 Spielen geblieben wären, dann wären die Fans jetzt noch wütender gewesen, weil er einfach nicht eingesetzt worden wäre. Also kurzum, das war richtig, dass er gespielt hat und ich finde es tatsächlich ziemlich gut, dass er lernen konnte. Hat uns nicht wehgetan, hat ihm nicht wehgetan. Also, wehgetan vielleicht schon, aber nicht schwer verletzt. Und insofern ist das eine gute Sache gewesen, dass er gespielt hat.
Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass es total drauf ankommt, wie die Herangehensweise ist. Die Saison war von Anfang an dafür gedacht, um ja, Bryce Young, ne, Wortspielkasse, zu evaluieren. Wenn man ihn hätte sitzen und lernen lassen hätte sollen, dann hätte man das Team ja anders aufstellen müssen. Dass das jetzt mit diesem Plan alles nicht so geklappt hat, na, Running Backs, verschiedene Receiver-Typen etc., mit eigentlich der Hoffnung, dass die O-Line sehr stabil ist und an ihre Form aus der letzten Saison anknüpfen kann, um ihn da langsam Schritt für Schritt an die NFL zu gewöhnen, egal ob er gewinnt oder verliert, war die Herangehensweise, glaube ich, richtig. Ansonsten hättest du sagen können, klar, dann nehmen wir halt Andy Dalton oder Quarterback X hier einfügen, Free Agent, sonst wer, der nochmal ein Jahr lang spielt. Um dann nochmal zu sagen, gut, wir haben eh keinen, also ne, Erstrunden-Pick hast du eh nicht, das heißt, deine Draft-Position ist völlig egal. Das spielt ja auch so ein bisschen mit in diese Berechnung mit rein. Wenn du gesagt hättest, naja, wir hätten aber noch den Erstrunden-Pick und wahrscheinlich sind wir auch gar nicht konkurrenzfähig und werden vermutlich sehr, sehr hoch picken, dann kann der Rookie ruhig die Saison sitzen und dann können wir nächste Saison nochmal den X-Receiver dazu holen oder irgendwas, ne? Von daher war, glaube ich, die Herangehensweise auch einfach so. Und so wie die Packers das gemacht haben, gut, die haben auch nie Receiver gedraftet, aber ja, also ich glaube, da gibt es auch kein Ja oder Nein. In dem Fall jetzt für Bryce Young war es, glaube ich, schon auch richtig, auch wenn es sehr schmerzhaft war.
Ja, total. Aber wie gesagt, also sehr gut zusammengefasst. Das denke ich auch.
Dann machen wir weiter. Du bist dran.
Genau. Der Herr Kaas hat uns geschrieben, ich glaube auch auf Instagram. Es wird hart, die Eckpfeiler der Defense zu sein und die Offense zu stärken. In Klammern Cap Space. Wie seht ihr das?
Ja.
Okay, nächste Frage.
Also man muss jetzt tatsächlich so ein bisschen die Grundannahme auch nochmal formulieren. Dieser Aufbau jetzt von diesem Team, das ist nochmal ein Neuaufbau. Das ist nicht innerhalb von einem Jahr zu schaffen. Also dazu geht es wirklich nicht. Dazu ist dann der Capspace nicht hoch genug und die Draftpicks zu wenig. Ich hatte das im Hinterkopf so ein bisschen abgespeichert, dass ja super viel Capspace da wäre. Ich hatte das irgendwie so im Kopf. Ich habe jetzt aber nochmal die Tage auch geschaut. Es ist nicht wenig, es ist aber auch nicht sehr viel. Es ist, glaube ich, ich habe verglichen, sowohl bei Spotrac und als auch bei Over the Cap. Es sind Stand heute etwa 31 Millionen Cap Space da. Das ist Platz 13 der Liga, also solides Mittelfeld. Man muss aber natürlich auch hier dazu sagen, es gibt Teams mit wesentlich mehr Cap Space, um auch nochmal ne, an diese Attraktivität des Trainerpostens ranzugehen. Also siehe Washington Commanders, die haben absurd viel Cap Space und alles andere noch dazu. Und natürlich ist es von heute Stand auch schwierig, das zu beantworten, weil es passiert ja immer was mit Umstrukturierungen. Die passieren immer. Es passieren immer irgendwelche Entlassungen, die vielleicht auch teuer sind und wehtun. Aber ich habe jetzt mal nur rausgesucht, ne, Free Agent Folge machen wir ja noch. Aber zum Beispiel Frankie Louvu, der wird Free Agent. Der hat laut Spotrac einen Market Value von etwa 11 Millionen pro Jahr. Ich weiß nicht, wie realistisch diese Market Values sind. Ich habe das auch nie verglichen in dem, was geschätzt wurde und in dem, was dann letztendlich unterzeichnet wurde. Aber wenn man ihm einen Vertrag anbietet, 4 Jahre, 45 Millionen, ist es wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich. Und das ist die Frage, ob allein so ein Schritt die Panthers da schon machen wollen. Selbst gilt für Brian Burns. Angeblich mit einem Market Value von 21 Millionen. Das finde ich ein bisschen heavy. Gerade jetzt eben für die letzte Saison, wobei da es auch viele Meinungen gibt, dass er sich geschont habe, in Anführungszeichen, aus Angst eben sich zu verletzen. Da gehe ich jetzt einfach mal vom Franchise-Tag aus. Das heißt, es wird aber trotzdem gar nicht mal so wenig, was er kostet. Und dann kommen Free Agents wie Marquise Haynes, Sam Franklin, Yito Gross-Matos, Gruger Hill, Troy Hill. Keine super teuren Spieler, aber das sind halt alle Starter und kannst nicht die alle ziehen lassen. Also sonst steht halt auch einfach niemand mehr auf dem Feld. Und Offense ist völlig klar, dass wenn nicht im Draft mindestens ein Playmaker fehlt, also es wird wohl eher ein Wide Receiver sein, weil noch einen teureren Running Back wird schwierig dann irgendwann. Also ja, das wird unfassbar schwer. Und auch die nächste Saison, wenn ich jetzt heute irgendwie tippen müsste, ja, sagen Sie mal realistisch und sagen vielleicht 5 oder 6 Siege, wenn es richtig gut läuft. Das sind jetzt so meine Gedanken dazu. Was man ergänzen kann, ist, klar, ohne First-Round-Pick braucht es weniger Draft-Kapital. Das ist jetzt, spielt nicht so die Rolle. Es ist ein bisschen was, aber ja, das wird eine ganz wegweisende Entscheidung. Wo können wir an der Defense vielleicht Geld sparen und sie halbwegs im Spiel lassen? Und wo können wir in der Offense investieren? Müssen wir eh nochmal genau angucken, welche Free Agents wären denn da, also von anderen Teams, kämen in Frage, um was zu tun.
Genau. wie sind die Verfügbarkeiten und so, ne? Weil ja, im Draft halt nicht so viel möglich ist, beziehungsweise wir reden halt immer davon, dass nicht viel möglich ist. Es ist nur der First Round, also nur ja, in Anführungsstrichen der First Rounder, der uns fehlt. Auch in den drei Runden danach, würde ich jetzt mal sagen, kannst du definitiv Starter finden.
Puka Nacua zum Beispiel.
Sowas. Ne? Würde uns ganz gut zu Gesicht stehen, so jemand. Insofern gibt es kaum noch was dazu hinzuzufügen, was du sagtest. Es wird nicht leicht, aber ich glaube, man darf da auch nicht verzweifeln. Die Saints schaffen es jedes Jahr aus einem katastrophalen Cap Room noch das Beste zu machen. Und ich denke auch, dass das auch bei den Panthers möglich ist. Und dann kommt es halt ein bisschen drauf an, wen kannst du holen, wer ist verfügbar und kannst du die Spieler davon überzeugen, zu uns zu kommen. Und dann muss man schauen, wie sich das Ganze entwickelt.
Und also welche Möglichkeit ja auch besteht, ist, dass es ein Clear the Books Jahr wird, um zu sagen, alles klar, dann, also ne, so wie 2020 im Grunde, wir entlassen viele Spieler, fressen da jetzt erstmal das Dead Cap und gucken, was halt so mit ganz jungen Spielern irgendwie geht. Gibt es ja auch manchmal Überraschungen, also, ne, siehe Packers, gut, die haben jetzt auch schon immer ein bisschen investiert, aber das kann schon durchaus sein, dass jetzt wirklich erst nochmal so ein Buchhaltungsjahr ansteht. Wird nicht schön, aber die Möglichkeit besteht.
Wird nicht schlimmer als dieses Jahr.
Das muss man sich immer wieder sagen. Es kann nur genauso schlimm sein, aber
ist nicht schlimmer. So, genau.
Ich bin dran, ne? Ja. Der JJ Kikli, ein Supporter aus unserem Discord, fragt. Der hat ein paar Fragen oder ein bisschen längere. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Supporter haben mehr Zeichen zur Verfügung. Ich denke, viele Panthers-Fans stimmen der Aussage zu, dass wir deutlich in Offensive Line und insbesondere den Wide Receiver Room investieren müssen. Picks und Free Agency, um Bryce Young in den kommenden zwei Seasons evaluieren zu können. Inwieweit würdet ihr hier Einbußen auf der Defense-Seite in Kauf nehmen, in Form von Spiele ziehen lassen, Trades, zum Beispiel J.C. Horn oder Derrick Brown, oder Spiele entlassen, Dante Jackson, Xavier Woods? Oder zusammengefasst, würdet ihr eine Top-Defense gegen eine mittelmäßige eintauschen, um letztendlich eine mittelmäßige Offense zu bekommen?
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Aber ja. Also meine Antwort wäre ja, weil wir ganz wichtig, also wir müssen evaluieren können, ob Bryce Young der Quarterback der Zukunft ist, und deswegen müssen wir zusehen, dass wir da was auf die Beine gestellt bekommen, um uns angucken zu können, ob er es sein kann, ob er es sein wird. Und du wirst in der NFL nicht überleben, wenn deine Offense nicht produktiv ist. Die Defense hat uns viele, viele Spiele im Spiel gehalten, hat aber auch dann in den Spielen, wo dann unsere Offense vielleicht mal geklickt hat, auch so ein bisschen nachgelassen, so dass es entweder irgendwelche Shootouts geworden sind oder halt knappe Spiele, so wie das letzte, was wir dann 9-0 gegen die Buccaneers verloren haben. Also insofern brauchen wir eine funktionelle Offense, und dafür würde ich eine mittelmäßige Defense dann in Kauf nehmen, obwohl ich natürlich auch ein Freund des defensiven Footballs bin. Aber ja, ich möchte auch offensiv mal wieder ein bisschen was erleben können und wie gesagt, vor allem auch sehen, wie es um Bryce Young bestellt ist. Und da sind alle Punkte, die er genannt hat, Spieler ziehen lassen, Trades von Spielern oder Spieler cutten, sollten da auf alle Fälle auf der Agenda stehen und letztendlich ganz genau angeguckt werden. Bei Spieler ziehen lassen hat er jetzt als Beispiel Luwu Chinn und Burns genannt. Das finde ich interessant, weil Jeremy Chinn tatsächlich ja ein Fanliebling geworden ist durch sein erstes sehr, sehr gutes Jahr. Aber im letzten Jahr, wenn man sich das anguckt, hat er kaum noch Snaps gehabt, wenn er dann fit war. Insofern könnte ich mir eh vorstellen, dass der so oder so gehen wird und im nächsten Jahr kein Carolina Panther mehr sein wird.
Ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Also allgemein formuliert würde ich es genauso sagen wie du. Gerade mit dem Problem, sagt, wir müssen gucken, dass wir schauen, dass die Offense so funktional ist, um zu schauen, ist es der Quarterback, können wir im Jahr drauf dann gucken, dass er einen Top-Receiver bekommt oder Top-Tight-End oder sonst irgendwas. Das muss Priorität sein, auch wenn es heißt, dass man die Defense vielleicht erstmal mittelmäßig ausstatten muss oder eben große Namen ziehen lässt. Wenn ich es aber in Bezug auf die Panthers sehen würde, dann würde ich da nochmal ergänzen, das hält sich so ein bisschen, ne? Also alleine ne, durchs Zugucken und natürlich auch sehr, sehr viel Fanbrille, dass die Panthers Defense so besonders gut war diese Saison. Das war sie nicht. Sie war katastrophal schlecht. Ich habe nur noch mal ein paar Zahlen rausgesucht, wo sie sehr, sehr gut waren, waren in Total Yards Allowed per Game. Das waren 290 im Schnitt, Platz 4 der NFL. Da waren sie sehr, sehr gut. Bei allem anderen waren sie krachschlecht. Fangen wir mal ganz hinten an. Die Defense hat 27 Sacks produziert, Platz 32 in der NFL, hat 5 Forced Fumbles produziert, Platz 32 in der NFL, hat pro Spiel 24,8 Punkte erlaubt, Platz 29 in der NFL, hat 8 Interceptions gefangen, Platz 28 in der NFL. Also sie waren sehr, sehr schlecht. Muss man dazu sagen. Sie haben ja, klar, sie haben uns manchmal so ein bisschen im Spiel gehalten, aber es ist keine Top-Defense. Also the Top-Defense produziert mehr Turnover, produziert mehr Punkte. Und dann ist sowas wie Total Yards erlaubt eine völlig fehlleitende Statistik. Also von daher kann man ja auch wirklich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob die Defense ohne Brian Burns so arg viel schlechter wäre. Wenn man jetzt noch sagt, man nimmt jetzt auch noch Derek Brown raus, dann ist es schon sehr, dann bist du halt überall Platz 32. Aber es war einfach keine Top-Defense. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn da dann nachher ein paar Spieler fehlen.
Das ist aber sehr interessant, ne? Weil das tatsächlich ja so ein bisschen Interpretationssache dann ist mit den Statistiken. Also gefühlt würde ich sagen, und das würden wahrscheinlich auch viele sagen, war das eine super Defense dieses Jahr.
Ja.
Ich habe ja schon mal angeführt, die Geschichte mit den Sacks und die Geschichte mit den Interceptions so. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Defense eher darauf bedacht ist oder gebaut ist, ausgewogen zu sein. Also du legst da nicht sehr viel Wert drauf, irgendwie sehr heavy den Pass Rush zu überladen und damit deine Secondary zu schwächen. Genauso andersrum, deine Secondary willst du nicht überladen und stärken, also so, dass da Pässe ankommen. Dafür aber dann, weiß ich nicht, die Run-Verteidigung abschwächen. Also das war sehr darauf ausgelegt. Deswegen könnte ich mir so die wenigen, also im Vergleich wenigen Sacks und Interceptions erklären.
Die Sacks, ja, glaube ich schon auch einfach aus dem Scheme raus. Also das hat Ivero ja auch gesagt, warum das so wenig sind. Klar, dass der Fokus nicht auf dem Pass-Rush liegt. Aber ja, also wie gesagt, aber trotzdem halt auch Points allowed, ne, ist halt trotzdem dann doch eine sehr eindeutige Statistik.
Ja, aber wenn du da dann wieder dagegen hältst, Yards allowed, ne, also dass wir da an vierter Stelle sind, dann ist das ja ein Zusammenspiel mit der Offense, weil die Defense einfach immer oder beziehungsweise die gegnerische Offense immer in sehr guten Positionen in Ballbesitz gekommen ist und sehr häufig in Ballbesitz gekommen ist tatsächlich. Und wenn du nur noch wenig Yards zu überbrücken hast, um halt Punkte erzielen zu können, dann erklärt sich, glaube ich, die Statistik auch, ne? Also wir haben wenig Yards zugelassen. Wenn du es schaffst, die gegnerische Offense immer innerhalb der 10 Yard festzupinnen, sozusagen in der eigenen 10 Yard da festzupinnen, dann würden auch nicht so viele Punkte erlaubt worden sein, weil dann passt es sonst nicht zusammen. Ich glaube tatsächlich, dass das schwierig zu sehen ist. Ich glaube, der Abfall der Defense, auch gerade im Verlaufe eines Spiels irgendwie, ist halt direkt beeinflusst von der schlechten Offense, die halt sehr häufig three and out vom Feld gehen musste und
ja, keine Frage.
Müde wurde. Also deswegen glaube ich, dass unsere Defense ist, glaube ich, besser als die Statistik, die das aussagt. Letztendlich ist aber das Ergebnis, was nachher da steht und zählt. Ich glaube aber, dass wenn wir diese Defense haben und dazu noch eine bessere Offense, dann wird das Ganze auch wirklich ordentlicher aussehen. Also
ich meine, Statistiken und Zahlen, es sind ja alles Durchschnittswerte. Und jetzt war ja aber trotzdem die defensive Leistung, die ist ja nicht linear gleich. Na, wir hatten Spiele mit katastrophaler Run-Defense. Wir hatten Spiele mit sehr, sehr guter Passverteidigung, aber halt auch immer das Gegenteil in anderen Spielen. Mhm. Ne? Klar, und auch viele Spiele ja auch dann Gegner erstmal nur zu echt wenigen Field Goals und Punkten gehalten. Und ich meine, klar, dann 24,8 Punkte sind natürlich, wie gesagt, sehr, sehr viel. Wenn du auf der anderen Seite jede in jedem Spiel in der Offense aber halt 40 machen könntest, wäre das ja auch keine Frage. Ich meine, ich habe es jetzt nicht gemacht, man könnte sich ja mal 2015 oder so angucken. Aber und da weißt du aber halt auch, da sind halt durch die Defense sind halt Punkte gemacht worden, ne, und Interceptions. Mhm. Und gut, zwei Pick-Six, das hat auch nicht jedes Team geschafft diese Saison. Aber da muss tatsächlich theoretisch ein bisschen mehr drin sein, wenn du dich auf diese Defense verlassen willst. Aber um den Strich nochmal drunter zu machen, ja, wir würden Einbußen in der Defense in Kauf nehmen, um die Offense zu stärken. Ich weiß nur nicht, ob man bei der Defense so viel, also nach diesen Zahlen jetzt oder nach der Saison sagt, naja, das sind dann wirklich so gravierende Einbußen, dass sie noch schlechter sind. Mhm. Ich bin dran, oder?
Nee, du hast die eben vorgelesen. Ah, okay. Deswegen mache ich jetzt mit dem Stief weiter von Twitter. Da war eine Frage dazwischen, nicht, dass du dich jetzt wunderst, die aber genau das Gleiche im Grunde genommen ausgesagt hat. Die hatte ich nur gerade noch rausgenommen. Der Stief fragt nämlich, hat zwei Fragen und fragt, wie viele neue O-Liner werden wir brauchen, um Bryce Young ausreichend Zeit zu geben, um zu zaubern? Er ist nicht das Problem. Und die zweite Frage ist ein wenig anders, aber wir können sie ja wahrscheinlich nacheinander einfach gut beantworten. Glaubt ihr, dass mit dem München-Spiel es mehr neue Panthers-Fans in Deutschland geben wird? Oder kommt das Spiel zu früh?
Zwei interessante Themen, aber machen wir natürlich. Erstens, wie viele neue O-Liner werden wir brauchen? Das ist schwer zu sagen, würde ich sagen. Aber also um das zu beantworten zu können, müssten wir sagen, okay, es gibt einen Headcoach oder halt eine Offense oder eine Entscheidung, die sagt, das ist das Personal, mit dem können wir entweder das machen. Wenn wir was anderes machen wollen, dann brauchen wir ein anderes Personal. Also gerade Run-Offense oder so. Weißt du, wenn die so wäre wie im letzten Jahr gegen Ende der Saison, dann kannst du das sehr gut spielen, dann kann man das machen. Dann brauchst du vielleicht so, wenn du ein Upgrade haben willst, sage ich immer noch, Interior Line, müsste man irgendwie nochmal gucken, was man kriegt. Es war halt von allen ein wirklich schlechtes Jahr. Also Equanu links angefangen, katastrophal. Der muss besser werden, sonst musst du ihn benchen. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und du kriegst jetzt aber auch keinen Left Tackle mal so eben kurz. Moten, denke ich, ist immer noch eine Bank, der aber sehr abhängig ist vom Rest. Also einfach ja auch, und das haben wir auch schon so oft besprochen, die Offensive Line als Unit, nicht einzelne Spieler, sondern die wirklich komplett funktioniert, ohne dieses Hin- und Hergewechsel aufgrund von Verletzungen, würde denen ja auch schon mal sehr, sehr helfen. Und dann wird es interessant, Austin Corbett, kommt er nochmal zurück? Will er nochmal zurück? Boseman würde ich jetzt nochmal so nochmal einen Shot geben, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was der für einen Vertrag hat. Ich glaube, der hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben oder sowas.
Genau.
Left Guard, schwierig. Christensen, wie er denn zurückkommt? Also ich sag mal, ich würde, wenn man sich's aussuchen kann, ich würde gucken, ob ich zwei Interior Guards bekommen könnte. Von mir aus auch gerne Veterans, um da ein bisschen safe zu sein, weil gerade auch Bryce Young mit seiner Größe durch den Rush von vorne, da braucht er Schutz. Von außen sage ich immer, dann kann er vielleicht weglaufen oder irgendwie, ne, dann, die kann man vom Design her spezieller machen mit Rollouts oder so, aber der Druck durch die Mitte, der muss besser werden oder also besser abgewehrt werden.
Ja, vollkommen richtig. wieder mal etwas, was ich nur unterschreiben kann, tatsächlich. Das wäre genau mein Gedanke auch gewesen. Also klar, Iggy muss sich verbessern, ansonsten, wenn der noch so eine Saison spielt, dann war es das auf jeden Fall. Und ansonsten Interior O-Line. Ich glaube, wenn beide Spieler zurückkommen und auch gut wieder zurückkommen, also in alter Form mit Corbett und Christensen, dann haben wir weniger das Problem. Dann wird die Einheit auch wieder funktionieren, also als Unit insgesamt funktionieren. Dennoch musst du da was tun, alleine schon wegen der Tiefe. Wenn sich mal jemand verletzt, brauchen wir da Interior O-Line Spieler. Und mit Tiefe meine ich nicht, dass wir dann wieder in das dritte Regal greifen sollten, sondern wirklich Spieler, die uns auch weiterbringen, die auch direkt starten könnten, wo du dann ja so eine Training-Camp-Entscheidung vielleicht dann nachher auch draus machen kannst oder so, wer sich da besser einfügt. Alleine schon für das Interior, also für das Interior Run-Game wäre das halt super wichtig, dass das auch wieder funktioniert, damit du, wie gesagt, das gesamte Spiel dann öffnest. Dann wird sehr vieles sehr viel besser funktionieren, wenn die Interior Line funktioniert. Ja, unser White Rhino in der Mitte sehe ich tatsächlich auch, dass der sehr wahrscheinlich nochmal die nächste Saison bekommt. Und auch da sehe ich eher die Abhängigkeit zu seinen Nebenleuten als schwierig, so wie bei Moten auch. Ich glaube, wenn wir das gefixt kriegen, die Guard-Positionen, dann wird es auch wieder eine ganz ordentliche O-Line werden. Keine Top 10, aber gut genug, um stabil zu stehen und Bryce Young zu schützen.
Weil du gerade Run-Game sagst, das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, wenn das verbessert wird. Und ja, Chuba Hubbard hat da mega Effort an den Tag gelegt und hat sehr, sehr gut gespielt stellenweise. Du musst aber auch irgendwas hinbekommen, damit Miles Sanders mehr als 2,5 oder 1,5 Yard per Carry irgendwie hinkriegt, weil der ist sonst einfach zu teuer.
Ja, definitiv.
Und du kannst Hubbard nicht als 3-Down-Back gut machen.
So was hatten wir doch schon mal.
Das läuft ganz gut gerade. München. Ich glaube nicht, dass das Spiel zu früh kommt. Zum einen, ich weiß nicht, wie die Regularien sind, aber diese internationalen Vermarktungsrechte, ich vergesse immer, wie dieses Programm heißt, das habe ich letzte Woche schon gesagt.
Ja, ich auch.
Das ist ja auch zeitlich befristet. Also das ist ja nicht so, dass das in 5 bis 10 Jahren immer noch gilt. Es kann ja sein, dass das tauscht von den Teams. Es kann auch sein, dass die NFL irgendwann sagt, Deutschland haben wir jetzt genug gemolken, jetzt gehen wir nach Südamerika. Da sind ja viele, viele Sachen, die sich da entwickeln können. Von daher glaube ich nicht, dass es zu spät kommt. Ich glaube, es ist sogar sehr gut, dass es jetzt kommt, wenn Deutschland so ein bisschen Erfahrung hat. Und ja auch, ich kann es schwer beurteilen, aber gefühlt ist der Hype ja trotzdem noch nicht am Zenit angekommen. Und klar, es ist natürlich schade, dass dann auch die Panthers in der nächsten Saison mit einem recht, ja, keinem wirklich konkurrenzfähigen Team auftreten würden. Aber es ist für so viele, glaube ich, ein tolles Erlebnis. Und ja, ich bin da mittlerweile auch sehr skeptisch, was diese International Games angeht, weil Tickets halt einfach, es ist halt einfach super schwierig. Und ich würde es jedem Panthers-Fan natürlich wünschen, dass er das Team mal live sehen kann. Wir hatten das Vergnügen schon oder das Erlebnis oder Privileg, wie man es nennt. Und das wäre natürlich toll, wenn das jeder auch mal erleben kann. Deswegen muss das natürlich jetzt kommen, ist klar.
Ja, genau. Ich glaube, die Frage zielt auch mehr so, ne, in die Richtung, wenn das Team so schlecht ist, generierst du natürlich in der Regel keine neuen Panthers-Fans. Sehr wahrscheinlich, weil du dich ja irgendwo von anzünden lässt. Also ich denke mal, viele, die jetzt da in diesem Jahr vielleicht die Chiefs gesehen haben oder so in Frankfurt, da wird es mit Sicherheit neutrale Fans geben, die dann hinterher sagen, Mensch, das war aber, das hat mir richtig gut gefallen. Das kann ich mir jetzt vorstellen, dass Chiefs und da das erste Mal im Stadion, das wäre dann vielleicht mein Team. Das wird bei den Panthers jetzt eher schwierig wahrscheinlich. Da müssen wir Fans dann letztendlich für sorgen, dass wir da so auftreten in der Stadt und so viel Rabatz und Lautstärke machen, auch im Stadion natürlich, in der Hoffnung, dass wir viele Karten bekommen, dass das halt zu einem Erlebnis wird und die Leute sagen, boah, also das Team war vielleicht dieses Jahr nicht ganz so gut, aber das ist ja eine sehr, sehr interessante und große Fanbase. ich glaube, da sind wir so ein bisschen gefragt. Die Panthers werden das sehr wahrscheinlich nicht auf den Platz bringen. Aber wer weiß, ne? Wir wissen noch nicht, wer der Gegner sein wird. Lass es irgendwie ein Team sein, das sich auch gerade so ein bisschen im Aufbau befindet. Die Cardinals jetzt vielleicht zum Beispiel. Dann könnte das auch gut werden, einfach für die Panthers insgesamt. Also insofern, nee, zu früh auf gar keinen Fall. Ich bin froh, dass es jetzt endlich losgeht. Ich bin froh, dass es nicht in dieser Saison war, tatsächlich. Ja. Ich glaube, das wäre wirklich übel gewesen. Nächste Saison habe ich schon ein ganz kleines bisschen mehr Hoffnung. Und genau, das, was du sagst, die Erfahrung, die Städte vielleicht auch mit den Massen an Football-Fans gemacht haben, die dann in die Städte einfallen, hilft hoffentlich weiter auch alles, was drumherum beim Spiel so angeht.
Ja, ich kann auch da nochmal dazu sagen, also alleine so die letzten Jahre mit den ganzen Veranstaltungen, die wir ja schon in Deutschland hatten, entweder nur mit den Panthers oder vom German Riot oder so, wir haben da ja auch so viele Kontakte geknüpft und Leute kennengelernt und so, und das war alles super cool, und ich würde auch immer noch sagen, hey, wenn diese Community so bleibt, wie sie jetzt ist, und ich mag unsere Panthers-Community tatsächlich sehr mit allen, dann mache ich da auch nochmal eine 2-15-Saison mit. Also ne, wenn das jetzt eine keine Community wäre oder eine miese Fanbase oder irgend sowas, dann wäre ich da wahrscheinlich auch irgendwann raus. So, aber allein diese Erlebnisse, die wir da jetzt schon hatten und die man da auch wirklich genießen kann, die gehören da ja auch dazu.
Total.
So, dann kommt noch mal eine Frage vom JJ Keekly. Ich finde das ist ein sehr schönes Kürzel, ob das mit JJ Jensen zu tun hat. JJ Jensen Keekly. Seht ihr irgendeinen Weg für David Tepper, den er beschreiten kann, um sich zu rehabilitieren? Können wir mit ihm überhaupt erfolgreich werden? Und wenn nein, wie kann man ihn loswerden? Hi, jetzt hau mal raus.
Oh mein Gott, wo fange ich an? Nein, also eigentlich gibt es da gar nicht so wahnsinnig viel, glaube ich, zu sagen. Nein, wir können ihn nicht loswerden. Ich habe schon häufiger ja gesagt, dass das wie ein Spielzeug für ihn sein wird, was er sich schon immer erträumt hat. Und ich glaube nicht, dass es ihm schnell langweilig werden wird, weil, wie gesagt, nur 32 Besitzer in der NFL kann es geben. Er ist also sehr privilegiert, dieses Spielzeug zu haben. Und er selber hat sich ja mit dem Charlotte FC dann auch ein bisschen weiter verwurzelt in der Region. Also ich glaube schon, dass wir ihn noch sehr lange ertragen müssen. Rehabilitieren, ja, es ist schwierig. Also er muss halt aus allem lernen, was er falsch gemacht hat, und das sind sowohl die Entscheidungen, da ist er, glaube ich, auf einem guten Weg, da er sich ja diese Beraterfirma Sportsology an die Seite geholt hat. Persönlich, ja, vielleicht sollte er im Stadion nichts mehr trinken, dann also kann er weniger auf Leute kippen. Ich glaube, so grundsätzlich ist das, ich weiß nicht. Ich möchte gar nicht sagen, dass es irgendwie ja menschlich, dass man, wenn man beleidigt wird, da vielleicht einfach mal irgendwann ausrastet oder so. Da muss sich ein Milliardär vielleicht ein bisschen besser unter Kontrolle haben, vor allem, weil er sich weiß, was für eine Außenwirkung das nachher dann mit sich bringt. Also er sollte auf alle Fälle sehr hart an seinem Verhalten arbeiten und das reflektieren. Und ich glaube, alles andere, so wie gesagt, die Beraterfirma ist ein sehr guter Schritt schon mal. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon bereit ist dafür, sich so weit zu reflektieren, um da seine Persönlichkeit weiter in den Hintergrund zu stellen und die Profis machen zu lassen. Ich würde es mir wünschen, ich kann es mir nicht vorstellen. Das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, dass er sich dann komplett da ein bisschen raushält und einfach mal machen lässt und das Ergebnis genießt, was er vielleicht so auf den Weg gebracht hat und nicht immer seine Finger da im Spiel hat. Genau, aber wie gesagt, mit Rehabilitieren, ich glaube, dass die Bilder wirst du jetzt erstmal nicht vergessen, aber in einem Jahr kann das dann auch schon wieder ganz anders aussehen, wenn der Erfolg dann zurück ist. Und ja, wir können mit ihm erfolgreich sein, weil er erfolgsgetrieben ist. Deswegen glaube ich schon, dass das irgendwann sich in jedem Fall einstellen wird und wir jetzt nicht 23 Jahre auf den nächsten Playoff-Sieg warten müssen.
Ich würde da noch einen kleinen Bogen drum machen. wir hatten ja auch die Frage, die haben wir jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil das ja eher so auf Football-seitig passiert war, ne? Sondern was muss passieren oder was muss das Front Office machen, damit der Kahn wieder in die richtige Richtung kommt irgendwie, ne? Das haben wir jetzt natürlich viel auf die Teams, also auf Offense, Defense, Free Agency etc. gemünzt. Ich würde das dann noch ein bisschen allgemeiner formulieren und da meine ich David Tepper dann mit. Es braucht wieder Kultur, für, also Identität auch wieder, ne, von diesem Team, wo sich Fans auch wieder positiv angesprochen fühlen, sich zugehörig fühlen, lauter so eine Sachen. Also wir hatten da ja letztens schon mal so kurz drüber gesprochen und das ja auch als etwas albern befunden, dass gerade so Leute wie Cam Newton sagt, hier, lasst mich Teampräsident werden, ich mache euch wieder zu Fanlieblingen oder ich bringe die Kultur wieder zurück oder so. Ist natürlich da ein bisschen vielleicht etwas zu überzogen dargestellt. Aber da gibt's, glaube ich, ganz, ganz viele Ecken, wo sie da was machen können. Und da gehört meiner Meinung nach auch bei David Tepper dazu, dass er sich ein bisschen, also entweder in Public Relations irgendwie schulen lässt. Vielleicht sollte es auch sowas vielleicht geben, die so eine Art Pressesprecher, um vielleicht auch bei Sachen, die nicht so gut laufen, dass du dann nicht diesen emotionalen, milliardenschweren Sack stehen hast, der einen Headcoach nach 11 Spielen rauswirft und dann 10 Minuten Pressekonferenz hält und keine Fragen beantwortet oder so. Mhm. Also das war, ne, das sind ja, da waren ja auch Kommunikationsbaustellen par excellence dabei, die es ja dann letztendlich ja auch nur schlimmer machen und das Fass noch weiter auffüllen. Oder du kannst nicht aus einem, als Teambesitzer aus der Umkleidekabine rausgehen und laut fluchen, weil dein Team verloren hat. Also ja, kann man vielleicht machen, aber vielleicht nicht unbedingt bei den Reportern, wenn es da eh schon Gerüchte gibt mit, oh, vielleicht ist der Headcoach nicht so der Typ. Also verstehst du ein bisschen so dieses, also abseits von den Football-Geschäften, so das große Ganze, das muss auch passieren auf jeden Fall.
Ja, ja, definitiv. Also, aber dafür muss er sich halt reflektieren. Und
ja.
Ich weiß nicht, ob er dafür jetzt schon in dem Sinne bereit ist, weil man liest ja auch immer, dass er jetzt nicht derjenige ist, der sich gerne negatives Feedback von anderen Leuten geben lässt. Insofern, ja, kann man da vielleicht auch so ein bisschen auf die Einflussnahme von seiner Frau hoffen oder so, auf ihn. Ich bin mir aber sicher, dass kein Mensch sich so über Jahre durchziehen wird mit seiner Persönlichkeit, wenn dann immer wieder neue Skandale sozusagen passieren. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich, dass es irgendwann besser werden wird.
Die letzte Frage, die haben wir schon mal beantwortet, aber wie kann man ihn loswerden? Es müssen 24 Eigner der anderen Teams dafür stimmen, dass David Tepper das Team verkaufen muss. Mhm. Dann kriegt man ihn los.
So.
Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Ich meine, jetzt habe ich den Namen vergessen. Jerry Richardson hat ja praktisch von selber verkauft. Das ist ja auch nur so eine Mutmaßung, wie das an diesem Skandal damals hing. Kann man übrigens in unserem Buch nachlesen. Unwahrscheinlich. Ich weiß jetzt ja nicht mal mehr, wie das bei Dan Snyder oder so lief. Ne? Ich meine, der hat schon auch ordentlich Feuer bekommen. Ich weiß nicht mal, ob der wirklich zum Verkauf gezwungen wurde oder ob er selber gesagt hat, ciao, ich bin dann raus.
Ich glaube, die Blöße gibst du dir nicht. Ich glaube, wenn es in diese Richtung gehen würde, würdest du selber die Notbremse ziehen. Klar. Da ist ja keiner, der sagt, ich gehe mit dem Schiff unter und stehe jetzt, bis ich da, also dann müsst ihr mich schon rausschmeißen. Ich glaube, das wird, die Blöße würde sich auch David Tepper nicht geben. Also insofern, genau, aber diese Möglichkeit gäbe es.
Alles wird besser.
So, dann kommen wir mal zu den letzten drei Fragen. Das sind wunderbare, leicht zu beantwortende Fragen, denke ich mal. Die erste ist von Hirgrimsens bei Instagram. Tut mir leid, dass ich deinen Namen...
aber sehr schön. Der Herr Grimsens bei Insta?
Ja.
Instagram.
Besteht da ein Zusammenhang? Naja. Der fragt, als Preis der Fantasy-Saison gab es ein Panthers-Trikot. Welchen Spieler hättet ihr genommen? Moritz, welchen Spieler hättest du auf dein Trikot genommen? Das
ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich ja letztens schon geoutet, weil ich mir ein Bryce Young Trikot gekauft habe. Das war aber eher so als Reaktion mit hier Fahne zeigen, so ein bisschen.
Ist es eigentlich schon da? Hast du es schon?
Ich habe es schon, ja. Es hat nur schlappe fast 4 Wochen gedauert.
Herzlichen Glückwunsch. Aber sitzt es denn auch gut? Weil ich glaube, das war so ein bisschen die Befürchtung, die du hattest, dass es vielleicht nicht...
Man ist ja lernfähig und bestellt ja mehrere Größen.
Sehr gut.
Aber es ist ja immer, die Frage stell ich ja auch immer ganz gern, immer am Beginn der Saison, ne, weil ja schon so Sympathieträger für mich ja zumindest auch immer sehr wichtig sind bei so einem Team. Und wenn man jetzt so nach der sportlichen Leistung gehen würde, müsste man sich ein Derrick Brown Trikot holen. Vor allem wahrscheinlich, weil niemand ein Derrick Brown Trikot trägt oder sehr wenige Leute. Und ich trage ja auch gerne Trikots, die einfach nicht jeder hat. Sei es in spezieller Farbe oder Schnitt oder was weiß ich. Und mein Panthers-Sympathisant ist ja leider kaputt gegangen, recht früh in der Woche. Ansonsten wäre es vielleicht dann auch ein Shaq Thompson-Trikot gewesen, weil ich den immer noch sehr, 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 sehr mag und cool finde. Aber ja gut, bei mir war es jetzt eben Bryce Young. Ich mache es mir da jetzt einfach.
Müsste ich leider in dieselbe Kerbe schlagen. In meinen Kriterien, die ich zugrunde lege, würde auch nur Bryce Young gerade entsprechen tatsächlich, weil ich mir kein Trikot kaufen würde wollen von einem Spieler, der im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr da ist. Und ich würde aktuell nur davon ausgehen, dass Bryce Young wirklich safe ist, nächstes Jahr weiterhin da zu spielen. Okay, wir hatten gerade J.J. Jensen, vielleicht auch davon ein Trikot.
Das ist aber auch ein Trikot, das hat niemand. Und ich meine, der Typ ist Legende. Also ich meine,
so.
Das wird immer der am längsten aktive Spieler bleiben.
Ja, also es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Es muss entweder ein Spieler sein, der wirklich sehr Gutes geleistet hat oder oder wie gesagt, eine Ikone ist oder länger da ist. Ja. Länger da bleiben wird Bryce Young, insofern würde ich mich dafür entscheiden. Ich habe beim Fußball schon mal so daneben gegriffen und es ist eigentlich eins meiner Lieblingstrikot, weil es das schwarze Trikot vom 1. FC Köln ist. Habe mir aber hinten den guten Anthony Modest drauf machen lassen, der ja jetzt mittlerweile Persona non grata in Köln ist und deswegen werde ich das Trikot leider nicht mehr tragen können. Ich müsste mich für Bryce Young entscheiden und würde damit auch total fein sein. Alle anderen Spieler kann ich gerade nicht ernst nehmen. Derrick Brown wäre wahrscheinlich noch so der eheste, den ich da dann noch, für den ich mich entscheiden könnte und würde, aber weiß ich nicht. Vom Mögen her vielleicht Frankie Louvu, nur der ist halt Free Agent, du weißt nicht, ob der nächstes Jahr weg ist und dann wäre das Trikot wieder nicht mehr so relevant, wie es jetzt gerade aktuell vielleicht noch wäre. Ja.
Gut, nächste Frage von Fabienne. Wo günstig Gruppentherapie?
Ja, also grundsätzlich jede Woche in unserer Folge, aber du hast es so schön notiert, es gibt auch die Möglichkeit, Patreon-Mitglied zu werden bei uns und das schon ab 2 Euro. Also günstiger kommt ihr an eine Gruppentherapie definitiv nicht ran.
Das war irgendwie, hatte ich eine schöne Idee.
Das, also... Da passt's, kommt in die Community. Ihr habt es vorhin gesehen, ihr habt dann auch mehr Zeichen, um uns Fragen zu stellen. Ist im Grunde genommen eine ganz nette Gruppe bis jetzt so, ne? Wo ab und zu mal was geschrieben wird, jetzt nicht zu viel oder so. Aber es ist eine ganz, ganz nette Gruppe und deswegen lohnt es sich immer, Mitglied in unserem Patreon-Kanal zu werden.
Genau, also gerade, ne, wir haben da eben so einen teameigenen Discord, das hat ja mittlerweile jeder Podcast irgendwie, da könnt ihr euch austauschen oder auch direkt mit uns, wenn es mal nicht unbedingt über die Weiten des Social Medias sein soll oder ohne, dass irgendjemand anderes bei Twitter mit dazwischen grätscht, ist das auf jeden Fall eine schöne Idee. Wir haben es dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen schleifen lassen mit extra Goodies für die Supporter. Das wollen wir aber auch in der Offseason wieder etwas anziehen. Und ja, der finanzielle Support hilft uns wirklich für die teuren laufenden Kosten. Das nur nochmal an dieser Stelle.
Ja.
Letzte Frage.
Die letzte Frage kommt Hat er nicht auch die erste Frage? Ich glaube ja.
Ja, er hatte auch die erste, aber es war thematisch einfach zu unterschiedlich. Deswegen. Ja, aber
es ist doch super. Es ist doch super, dass er beginnt und auch abschließt. Der Schwabenpanther von Twitter stellt nämlich noch die zweite Frage. Wäre München nicht ein wunderbarer Ort für einen Live-Podcast? Wäre es das, Moritz?
Also absolut. Wir wussten ja beide, ne, oder ne, im Hinterkopf schon irgendwie, also wenn Panthers spielen in Deutschland, dann muss es da natürlich, da müssen wir was machen. Das ist auf jeden Fall klar. Mhm. Wir wollen auch was machen. Live-Podcast klingt richtig cool. Wir sind wirklich stark am Überlegen, oder was heißt, wir wollen was machen. Wir wollen auf jeden Fall in München was machen, ob das ein Live-Podcast ist oder irgendwas. Wir wollen auf jeden Fall was machen. Da bewegen wir auch schon entsprechende Hebel oder Planungen. Es ist halt auch noch ein bisschen hin und wir müssen halt auch ein bisschen gucken, wen können wir da wie ins Boot holen und sind da am Planen und am Verknüpfen. Also wir haben es auf dem Schirm und wir wollen irgendwas machen, natürlich auf jeden Fall. Was es dann letztendlich sein wird und was da die Möglichkeiten sind, können wir noch nicht sagen, aber wir möchten was machen auf jeden Fall.
Definitiv. Es lohnt sich grundsätzlich, würde ich mal behaupten, für jeden Panthers-Fan dort vor Ort zu sein an dem Wochenende, an dem die Panthers spielen, weil es wird sehr viel natürlich auch außenrum passieren, was so Panthers-related dann ist. Und du hast es gesagt, wir haben eine ganze Menge vor. Wir werden auf alle Fälle da uns rumtümmeln, vermutlich auch schon in den Tagen davor. Momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, fliegt sehr viel durch auch meinen Kopf und deinen Kopf mit Sicherheit auch. Ich würde mich freuen, so viele wie möglich von euch da zu sehen und in den Austausch zu kommen und ja, so viel wie möglich machen zu können mit euch zusammen.
Ja, absolut. Da an der Stelle auch sicher einfach nochmal den, also den Hinweis, ne, der German Riot wird da mit Sicherheit auch für Ideen offen sein oder auch für Planungen. Wenn ja auch, es soll ja auch Leute geben, die in München vor Ort sind und vielleicht da auch schon, was weiß ich, was machen wollen oder irgendwie, keine Ahnung, was organisieren, könnt ihr euch ja auch bei denen irgendwie mal melden. Weil für uns ist es natürlich auch als Nicht-München oder als Nicht-Vor-Ort schwierig, da irgendwie was zu machen. Wir haben, wie gesagt, ein paar Ideen, aber wenn ihr euch einbringen wollt, könnt ihr euch bestimmt auch mal beim German Riot melden, wo ihr natürlich auch Mitglied werden könnt, weil ich befürchte auch, dass die Amerikaner vom Roaring Riot hier einfallen. Also sie werden hier einfallen, ich weiß das. und die sich, glaube ich, schon sehr freuen auf die Lederhosen-Party. Mhm. Oh, das ist ja das Einzige, was ich so schlimm finde, dass es in München ist. Ne? Aber
naja. Wir haben sehr viele Hörer in München, insofern
ich vergraue weiß, sie bitte nicht. Ich weiß.
Ja, das wird geil.
Genau, also da passiert was, bleibt dran. Wenn ihr Ideen habt, auch immer gern her damit. Wir werden da eine unvergessliche Zeit haben, bin ich mir sehr sicher.
Ja, das auf jeden Fall.
Sehr schön, dann machen wir den Sack zu für heute. War doch auch mal wieder schön, so mit sich an Fragen entlang zu hangeln.
Ja, total gut.
Dann bedanken wir uns sehr, sehr herzlich für natürlich das Einsenden der Fragen, fürs Zuhören und ja, weiterhin viel Spaß bei den Playoffs, solltet ihr denn verfolgen, was ihr natürlich macht, denn es macht total Spaß, gute Footballspiele anzugucken. Ich habe die ganze Saison keine guten gesehen.
Es gibt ja auch noch ein Katzenteam, das man jetzt weiterverfolgen
absolut,
kann, sich dafür absolut freuen kann, auf jeden Fall.
Absolut. Ist dein Super Bowl-Tipp eigentlich noch aktuell?
Oh, jetzt haust du hier eine Frage raus, die ich dir gar nicht beantworten kann. Aber wir können ja mal gucken. Ja, geht deiner gut. Nicht, meiner ja. Chiefs 49ers, durchaus möglich.
Ja.
Nicht der, den ich mir jetzt aktuell gerade wünsche. Deiner mit Ravens und Eagles ist leider schon zu 50% passé.
Okay, dann tausche ich dann die Eagles gegen die Lions. Dann mache ich Ravens-Lions, das wäre der Knaller.
Da wäre ich auch total fein mit. Und Vögel fressen ja auch Raubkatzen.
Genau.
Ihr wisst, was ich meine.
Wunderbar. Herzlichen Dank fürs Zuhören, habe ich schon gesagt. Da machen wir den Laden jetzt hier einfach Schluss. Immer dran denken, we keep pounding.
And you keep listening.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.